Morgen nochmal, auch von mir.
Guten Morgen.
Es ist sehr schön, mal wieder hier zu sein. Ich freue mich, dass ich predigen darf. Was trinken nehmen. Und ich habe letztes Jahr, als ich einmal gepredigt hatte, ich weiß nicht, ob sich noch welche von euch erinnern, da hatte ich darüber geredet, dass wir Fremdlinge auf der Welt sind. Also dass wir eben nicht zur Welt gehören, sondern ja, von ihr abgegrenzt. Es war sozusagen eine Abgrenzung davon, von diesem Weltlichen, dem Fleischlichen, wovon Paulus auch viel schreibt und Jesus auch redet. Und dann hatte ich überlegt, gebetet und hatte irgendwie auf dem Herzen, dass ich über unsere Identität reden sollte, wer wir denn nun als Bürger des Himmels sind. Wir sind ja Fremdlinge, also wir gehören nicht zu der Welt. Aber was sind wir denn dann? Und es ging mir auch eigentlich ein bisschen darum zu sehen, was wir eigentlich tun sollen auf dieser Welt, aber ich glaube, erstmal als Grundlage ist es wichtig zu wissen, wer wir sind und was uns ausmacht. Und da gibt es eben den Vers in Philippa, wir aber sind Bürger im Himmel. Und das ist so etwas Schönes zu wissen, dass wir ein Bürgerrecht im Himmel haben. Das ist das, was uns ausmacht. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was es genau bedeutet, Bürger im Himmel zu sein. Das ist etwas vielleicht Abstraktes, aber es ist schon interessant, wenn wir wissen dürfen, wir haben auf der ganzen Welt Geschwister in China, in Südamerika, wo auch immer. Und wir können kein einziges Wort mit denen reden. Und trotzdem haben wir die gleiche Identität. Also es gibt Dinge, die, wo wir einfach wissen, auch wenn wir sie nicht verstehen, wenn wir irgendwie wissen, dass sie Christen sind, dass sie Glaubensgeschwister sind, dass sie eben genau diese gleichen Eigenschaften haben, diese gleiche Identität haben. Und eigentlich, also es sind mehrere Punkte jetzt, sind 6 Punkte, die ich da hervorheben möchte. Und rein theoretisch kann man über jeden eine ganze Predigt halten, aber ich möchte es einfach mal versuchen, es so kurz zu halten. Ich möchte aber vorher einfach beten. Ich danke dir, Herr, dass wir heute Morgen hier versammelt sein dürfen, dass wir wissen dürfen, dass wir in dir geborgen sind, dass du uns Identität schenkst. Und ich bitte dich, dass du, Herr, mich heute Morgen auch einfach dafür nutzt, Identität, ja, einfach ja, zu erkennen, wer wir in dir sind, dass du mir die richtigen Worte gibst. Ich bitte dich, dass du zu unserem Herzen und dass wir wissen dürfen, dass es darauf ankommt, wer wir in dir sind und nicht, wer die Welt sagt, wer wir sind. Amen. Ja, und dann möchte ich erstmal zum ersten Punkt, das ist vermutlich der wichtigste, oder nein, eigentlich ist jeder wichtig. Also, und zwar der Punkt, dass wir vergeben sind. Mal gucken, ob das funktioniert. Nein? Okay, Joel, kannst du einmal weitermachen, dann muss ich es einfach immer eben sagen. Kannst du weiterklicken oder geht das nicht? Mit der Pfeiltaste? Ah ja, genau. Ja. Genau, und das ist erstmal der Punkt. Wir haben verstanden, was Sünde eigentlich bedeutet, dass es uns von Gott getrennt hat. Wir glauben, dass es einen Gott gibt und dass uns die Sünde von ihm trennt. Und hier sehen wir, eure Verschuldung scheiden euch von eurem Gott und eure Sünde verbergen sein Angesicht vor euch und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Wir müssen erst mal verstehen, was es bedeutet, überhaupt gesündigt zu haben, dass wir von Gott getrennt sind, zu verstehen, ja, wie schrecklich das für Gott überhaupt ist. Und ich glaube, das tiefe Verständnis von Sünde, dass wir gegen Gott vergangen haben, dass wir das Ziel verfehlt haben, wieso wir hier sind, das ist sowas Wichtiges. Und, okay, ich muss eben überlegen, genau. Ja, dieser Punkt einfach zu erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir unseren Stolz liegen lassen, dass wir nicht glauben, dass wir gut genug sind, dass wir nicht mit Selbstgerechtigkeit kommen, sondern dass wir eher und bekennen, dass wir Sünde haben und dass wir Sünder sind. Das ist überhaupt erst der Anfang, wie wir zu Gott kommen können, wie wir unsere Identität in Gott kriegen und wie wir mit Gott gemeinsam leben dürfen. Wir sehen, dass wir sind nicht zusammen mit Gott gewesen, aber dadurch kommen wir zu Gott. Und wir sind durch den Glauben errettet. Entschuldigung, irgendwie geht es mir gerade nicht so gut. Nee, alles gut. Wie geht es jetzt? Oh Mann. Oh. Entschuldigung, ich weiß auch nicht, ob es gerade los ist. Oh. Okay. Also, Wenn wir erstmal verstehen, was es bedeutet, was Sünde mit uns gemacht hat, dass wir von Gott getrennt sind, das ist doch erstmal dieser Anfang, wo wir alle wissen, dass Gott die Welt geschaffen hat, damit wir bei ihm sein dürfen, damit wir mit ihm Beziehung haben. Wenn wir auch sehen, wie das einfach bei der Schöpfung war, dass Gott Adam geschaffen hat, um mit ihm im Garten zu wandeln. Das war erstmal so der Punkt, das war das, was sich Gott vorgestellt hat. Und dann kommt irgendwann einfach diese Stelle, wo Gott fragt, wo bist du? Und da muss man sich mal vorstellen, Gott wusste natürlich, wo Adam war. Und ich glaube nicht, das war nicht, hey Adam, wo bist du? Sondern es war, wo bist du? Es war einfach, es muss so verzweifelt gewesen sein. Weil Gott einfach nur zusammen sein wollte. Er hat ihn geschaffen, dass sie Gemeinschaft haben. Ich meine, wir können das schon aus unserem menschlichen Aspekt verstehen, wie es ist, wenn wir zum Beispiel einen Partner haben oder einfach Freunde und die verlassen einen sozusagen. Ich meine, das ist ja, da fragt man sich ja, wo bist du? Man weiß, dass diese Person vielleicht nicht mehr da ist, aber es ist einfach so viel tiefer gehend, weil man einfach verletzt ist. Und ich glaube, Gott war so tief verletzt. Aber wir haben erkannt, dass eben durch die Sünde, wodurch das geschehen ist, dass wir so von Gott getrennt sind, dass das zwischen uns und Gott steht, dass es sein Angesicht verbirgt. Und Gott will das nicht, aber es ist einfach so. Und wir haben diese Entscheidung getroffen. Aber Gott hat durch seine Liebe uns einen Weg gegeben, vergeben zu sein. Und wenn du einmal weitermachst, bitte, Joel. Na. Okay, sonst muss ich das einfach eben nachblättern. Also, dann im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8 und 9. Ach, warte. Das ist einfach, genau. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das ist erstmal der Punkt, dass wir vergeben sind, dass wir erlöst sind durch sein Blut, dass wir rein gemacht sind. Man muss sich vorstellen, das ist einfach alles, was uns von Gott getrennt hat, diese Mauer, die sich aufgebaut hat zwischen uns und Gott, die wurde einfach niedergerissen. Sie wurde durch Jesu Blut, wurde es einfach weggebrannt, alles, was dazwischen stand. Und das passiert einfach dadurch, dass wir erkennen und bekennen, dass wir Sünder sind und dass wir gesündigt haben. Das schreibt Johannes auch, wenn du noch einmal weitermachst, in seinem Brief. Genau. Ja. Wenn wir sagen, dass wir selbst keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Jeder hat gesündigt. In Römer 3 steht, dass keiner Gutes getan hat. Niemand. Es ist keiner da. Wir müssen uns da nichts vormachen. Und was ich auch so interessant finde, ist, wenn wir später in Lukas lesen, vielleicht kennt ihr die Geschichte von der Frau, also die Sünderin, der vergeben wird und der Pharisäer fragt dann, wieso, ich weiß nicht, also die macht das ja mit ihrem Öl und wäscht dann mit ihren Haaren oder trocknet seine Füße mit den Haaren und fragt dann, wieso er sie zu sich lässt. Und dann sagt er auch, also weil der Pharisäer ist so schockiert, sie ist doch eine Sünderin, aber wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und ich habe mich schon mal gefragt, so wieso, also manchmal so, wieso liebe ich nicht mehr? So, ich habe manchmal das Gefühl, ich kann so an Leid so vorbeigehen, ich kann das so ignorieren, das trifft mich gar nicht. Und dann hatte ich weiß nicht, das ist etwas sehr menschlich Denkendes. Ich habe mich dann mal gefragt, so irgendwie, weil ich nicht so offensichtlich wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn saus und braus gelebt habe, ich weiß nicht, ich habe keinen umgebracht oder so. Irgendwie dann hatte ich schon mal gedacht, ist es so, dass mir nicht so viel vergeben wurde, dass ich nicht so viel lieben kann? Und das ist genau dieser arrogante Gedanke, diese Selbstgerechtigkeit. Weil wir alle so, also einfach, dass wir gesündigt haben, das ist so etwas Schreckliches für Gott, das kann man sich nicht vorstellen. Und ich glaube, wir sollten jeden Tag wieder einfach darum bitten und Gott darum bitten, dass er uns zeigt, wie viel uns vergeben ist. Dass wir es einfach ein bisschen tiefer verstehen, weil wenn wir ganz verstehen, wie viel Gott uns vergeben hat, wie schlimm das war, dann glaube ich, werden wir lieben wie kein anderer Mensch, dann werden wir lieben, wie Jesus geliebt hat. Ja. Und durch diese Vergebung sind wir gerettet und das allein durch den Glauben, nur durch Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er allein hat uns diesen Weg freigemacht und es gibt nur diesen schmalen Weg. Deswegen wissen wir auch, wir alle sind nur auf diesem Weg. Er ist nicht breit, sondern es ist nur Jesus. Und Es ist allein aus Gottes Gnade heraus, denn wir haben uns entschieden, von ihm wegzugehen. Aber er hat die Entscheidung getroffen, diesen Plan gemacht, dass wir wieder zu ihm zurückkommen können. Und das ist einfach der erste Punkt unserer Identität, dass wir vergeben sind. Wir sind durch Gott reingemacht. Unsere Identität als Sünder, weil wir waren Sünder, wir sind in Sünde geboren, das war unsere Identität, aber die wurde einfach beseitigt oder weggewischt. Aber man kann sich einfach vorstellen, wie auf einer weißen Fläche, wo dann ein Dreckfleck ist, der wieder einfach weggewischt und danach ist alles schön sauber. Aber wenn es weggewischt ist, kommt, also unsere Identität weg ist, bekommen wir auch eine neue Identität. Und das ist mein zweiter Punkt, dass wir neu gemacht sind. Wenn wir auch in Römer 6 darüber lesen, über die Taufe, da steht, dass wir der Sünde gestorben sind und in Christus sind wir wieder lebendig geworden. Das heißt, unsere Identität ist jetzt nicht mehr unsere damalige selbstsüchtige Sünderidentität, sondern eine Identität in Gott. Und es ist eine Umkehrung vom sündigen Leben. Wenn wir verstehen, was uns von Gott getrennt hat, dann ist es nicht einfach nur so der Punkt, wir sind vergeben und danach geht es genauso weiter, sondern wenn wir verstehen, was wir falsch gemacht haben, dann wollen wir ja gar nicht mehr da sein. Wir drehen uns um. Ich meine, wenn man immer was falsch macht und irgendwann merkt man es dann, dann macht man danach ja nicht weiter, sondern man probiert alles dran zu setzen, es besser zu machen. Das heißt nicht, dass man es hinkriegt, aber es heißt, dass man seinen Blick ändert. Man ändert seinen Blick darauf, ja, wo man hin will, wo man weiß, dass man hin sollte. Und das ist auch unser Punkt. Wir sind neu gemacht, wir sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Das muss man sich mal vorstellen. Alt ist, ich weiß nicht, so einfach, dass es so vergangen ist, das ist eigentlich so schön, weil es wirklich weg ist. Wir können einfach sagen, wir sind keine Sünder mehr, sondern wir sind eine neue Schöpfung in Gott. Und das, ich meine, dann ist natürlich immer dieser Punkt, weil wir alle trotzdem noch mit Sünde zu kämpfen haben. Also dann ist immer die Frage, bin ich wirklich kein Sünder mehr? Aber nein, wir sind reingemacht, wir sind neu gemacht. Und das schreibt Paulus auch im Kolosserbrief, wo er sagt, dass wir den alten Menschen ausgezogen haben und den neuen angezogen. Wenn man das auch mal einfach sich ein bisschen vor Augen führt, also steht danach auch, also in dem Vers selbst, dass es quasi ein Prozess ist, zu lernen, wie dieser neue Mensch zu sein. Das ist, wie wenn man euch auf einmal einen Adelstitel verleihen würde. Also wenn ihr euch das vorstellt, wie das damals zum Beispiel war, ich weiß nicht, ob hier vielleicht irgendjemand Downton Abbey geschaut hat, habe ich mal reingeguckt, aber das ist dann eben so, es gibt diese Adelsfamilien und da verhält man sich nach sehr bestimmten Richtlinien oder so. Es gibt einfach bestimmte Art und Weise, wie man sich da verhält. Und wenn dann da jemand reinkommt auf einmal, der, ich weiß nicht, ein einfacher Bauer ist oder so, der passt da gar nicht rein oder so. Und dann, auch wenn er auf einmal Teil werden würde, dann muss er erstmal lernen, sich so zu verhalten oder erstmal zu lernen, wer er überhaupt ist. Und ich meine das jetzt nicht vom Inhaltlichen gleich, aber vom Prinzip her wurde uns ein Titel verliehen. Wir sind Gottes Kinder geworden, komme ich später noch zu, aber wir sind reingemacht, wir sind keine Sünder mehr. Das ist unsere neue Identität, das ist der Titel, der uns verliehen wurde. Und das müssen wir auch mehr verstehen, dass wir es nicht so ist, dass wir auf einmal dadurch anders sind, sondern wir haben den Titel bekommen und wir müssen lernen, was das eigentlich heißt, wie wir uns diesem Titel entsprechend verhalten können. Und da muss man sich nicht selbst verurteilen, sondern man darf immer wieder zu Gott kommen und wir dürfen zu Gott gehen und sagen, Gott, du hast mich neu gemacht, hilf mir, mich entsprechend zu verhalten, hilf mir, an dir festzuhalten, an deinem Wort. Und dazu gehört auch, das ist der dritte Punkt, dass wir unter seiner Herrschaft sind. Denn als diese neue Identität bedeutet, Bürger zu sein in Gottes Himmelreich. Und das bedeutet auch, dass Gott unser Herrscher ist. Und unter seiner Herrschaft zu stehen, heißt nicht nur, wie wir das jetzt vielleicht haben, es ist einfach alles frei sozusagen, aber wir haben eine Regierung, die irgendwelche Entscheidungen trifft, sondern es ist so eine enge Beziehung zu unserem Herrscher. Und es ist gleichzeitig so eine Unterwerfung, dass wir alles Gott hingeben. Und das sehen wir auch, wenn Jesus sagt, folge mir, dann sagt Jesus nicht, dass du kannst mir mal folgen oder so, sondern er sagt, gib alles auf. alles. So, du musst bereit sein, alles für mich aufzugeben. Und das bedeutet es auch unter Gottes Herrschaft zu stellen. Das heißt, wir können darauf setzen, dass jeder hier bereit ist, alles Gott zu unterstellen. Alles Jesus zu unterstellen, seiner Lehre, seinem Wort. Denn das bedeutet es, an Jesus zu glauben. Das ist der Grund, wieso wir vergeben sind, dass wir an Jesus glauben und an seine Worte. Und das heißt, das finde ich auch interessant, dass, da sind wir heutzutage sehr vorsichtig mit geworden. Aber wir leben in einer Glaubensgemeinschaft, um uns im Glauben gegenseitig zu stärken. Und weil wir darauf setzen können sollten, dass jeder hier sich Gottes Herrschaft unterstellen möchte und es will, dürfen wir uns auch untereinander dabei helfen. Das heißt, wenn wir einfach sehen, jemand verhält sich nicht entsprechend, dann dürfen wir in Liebe auch zu ihm kommen. Und jetzt gibt es natürlich auch den Bibelvers, das mit dem Punkto, du siehst den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen nicht. Und das stimmt natürlich, wir sollten auch immer über uns selbst nachdenken, aber das heißt nicht, dass man nichts sagen darf, sondern wir müssen uns in Liebe helfen. Wir sind alle nicht vollkommen. Und wir unterstehen alle dieser Herrschaft. Ja, und alles, was wir tun, das sollten wir für Gott tun. Und das ist, denke ich, das Wichtige, auch wenn wir einander im Glauben helfen wollen. Wenn wir sagen, hey, ich glaube, das ist nicht richtig. Zum Beispiel, wenn ich jemanden, ich weiß nicht, das finde ich zum Beispiel interessant, das hat Mama mir damals immer gesagt. Ich meine, das ist natürlich noch was anderes. Das ist wahrscheinlich einfacher als Mutter, das zu seinem Sohn zu sagen. Aber weil ich immer gesagt habe, oh mein Gott, wenn ich mich aufgeregt habe. So. Und dann hat Mama irgendwann, also immer wieder gesagt, dass ich das nicht machen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, ne? Ich höre schon auf. Und mittlerweile verstehe ich, was es wirklich bedeutet, das eigentlich zu sagen, wenn Dinge schlecht laufen, dann sagt man, oh mein Gott, ist das blöd, so dass man Gottes Namen so missbraucht. Das wäre wie, ich weiß nicht, wenn man auf einmal von irgendjemandem den Namen als Beleidigung nehmen würde. Das wäre schrecklich. Ich weiß nicht, wenn jemand hier auf einmal bezogen auf mich, dann wenn ich wüsste, zum Beispiel, und Joe sagt auf einmal zu, ich weiß nicht, Josh macht einen ordentlichen Kratzer in sein Auto und Joe sagt, ey du Peter. So, also nach dem Prinzip, das wäre so demütigend und so, ja, entehrend. Und wenn man sich sowas mal vorstellt, das ist natürlich falsch. Und wenn ich zum Beispiel mitkriegen würde, dass jemand dir das ganz viel sagt, dann würde ich ihm das doch sagen wollen. Und nicht aus dem Prinzip dann raus, ich bin besser als du, sondern einfach aus dem Herzen, wir sind Geschwister und wir wollen Gott doch ehren. Du willst Gott doch ehren und das tust du damit nicht. Und dann sollten wir da wiederum auch so bescheiden sein und uns unterstellen, dass wir das einfach annehmen. Weil ich denke, das ist Stolz ganz oft so ein großes Problem. Ja, und ja, es geht einfach so viel um Selbstverleugnung. Auch wenn wir in Kolosser 3 zum Beispiel lesen, ich habe mir vielleicht jetzt nicht ganz vor Augen, aber es ist quasi, dass alles, was wir tun, das sollen wir von ganzem Herzen tun und für Gott und nicht für die Menschen. Und wenn wir so vorstellen, alles, was wir tun, sollen wir für Gott tun. Alles, was wir sind, sollen wir Gott unterstellen. Und wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern Christus in uns. Das muss man sich mal vorstellen als Identität. Wenn ihr jetzt irgendwie auf eurer Arbeit seid und ihr versagt, dann denkt ihr, ja, ich bin ein Versager. So, das ist dann auch wieder direkt so eine Teilidentität. Es gibt das ja ganz viel. Ich bin Fußballer, ich bin, weiß nicht, ich bin gut in irgendwas oder schlecht in irgendwas. Dann geben wir uns direkt die Identität. Aber das Grundlegende von allem ist einfach, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir unter Gottes Herrschaft stehen, diese Punkte einfach, die dazugehören, Himmelsbürger zu sein. Und eben, genau, wenn dann bei der Arbeit irgendwas schlecht läuft und man sich das sagt, dann ist doch eigentlich das Wichtige, dass man sagt, ich tue das für Gott, ich tue das nicht für mich. Ich tue das nicht, damit nur Leute sagen, oh, du bist so gut in deinem Job, du machst das so gut, sondern ich tue das, um Gott die Ehre zu geben. Das ist so viel wichtiger und das gibt uns, also mir zumindest, das gibt mir so viel Sicherheit, das muss ich mir auch immer wieder sagen, auch im Studium. Dann ist das zum Beispiel, dass ich ganz oft bei Klausuren verbissen bin, gute Noten zu schreiben. Aber das mache ich dann, weil ich das für mich selbst gut finde. Das pusht mein Ego, das tut gut, aber ehre ich Gott damit? Und dann habe ich mittlerweile viel mehr, dass ich immer noch mein ganzes Herz da reinstecken will oder mir Mühe geben will und Gott die Ehre damit geben will. Aber ich will mich nicht dann, ich weiß nicht, danach in den Fuß beißen, wenn ich eine schlechte Note habe, sondern ich weiß, ich mache das für Gott. Und noch als letzten Punkt jetzt bezüglich der Herrschaft. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Narnia geschaut habt, aber ich finde das immer so schön. kriege ich mal Gänsehaut. beim Kampf am Ende, wo dann, das sogar Peter oder Peter, aber wo er dann so schreit für Aslan und dann gehen alle in den Kampf rein. Da muss ich mir auch mal überlegen, auch damals, wenn Leute für den König gekämpft haben, das heißt, sie waren bereit, ihr Leben für den zu geben. Sie haben alles dafür gegeben. Und das, diese Identität, die sollten wir auch haben, dass wir alles für unseren König geben. Dass wir unser Leben dafür aufgeben. Ich weiß nicht, das ist unsere Identität, dass wir unsere Identität für Gott verlieren eigentlich. Auch wenn wir sterben werden, unser ewiges Leben bekommen, dann ist, ich weiß nicht, so viel von diesem Weltlichen ist einfach weg. Dann ist dein Ingenieurstitel, dein Doktor, ich weiß, das ist alles so egal. Ich weiß nicht, so, also das soll jetzt nicht blöd gehen, weil Gott nutzt das auch, aber und es ist wichtig, Gott will auch, dass wir Dinge erreichen, so in dem Titel. Ich sage jetzt nicht, dass ein Doktortitel dann einfach egal ist, aber wenn wir es nicht für Gott tun und wenn wir nicht Gott damit einbeziehen, dann ist es vollkommen irrelevant. Dann ist es wirklich vollkommen irrelevant. Und ich weiß, jetzt muss man sich bei manchen Dingen auch einfach wieder vor Augen führen, dass es wirklich einfach um Gott geht. Ich finde das so schön. Ich glaube, es steht in Lukas 10, wo er dann darüber, über Sorgen redet. Da erklärt Jesus, dass wir uns nicht sorgen sollen. Und dann sagt er, das Einzige, worum ihr euch sorgen sollt, ist unter Gottes Herrschaft zu sein. Das ist das Einzige, worum wir uns sorgen sollen. Also, ich weiß, wenn man sich um andere Dinge Sorgen macht, dann muss man sich erstmal fragen, tue ich gerade, was Gott von mir will? Tue ich gerade etwas, was Gottes Willen entspricht? Das ist bei uns allen gleich und sollte bei uns allen gleich sein. Und ich finde, wir leben hier in einer Gemeinschaft, nicht nur damit jeder hier, ich weiß nicht, persönlich eine gute Erfahrung macht oder so, irgendwie ein bisschen für Gott sehen kann. Wir wollen Gott preisen und ehren mit unserem ganzen Leben. Und wir sollten uns einander dabei unterstützen. Das ist ja auch das, was wir auch in der Apostelgeschichte viel lesen oder auch in Paulus' Briefen, dass wir uns gegenseitig unterstützen müssen. Ich meine, Paulus schreibt diese Briefe zu den Gemeinden. Und Paulus war nicht Gott, Paulus war ein Bruder, der von Gott genutzt wurde. Und genauso sollte jeder Einzelne von Gott genutzt werden. Und wenn wir sehen, was Paulus manchmal in den Briefen schreibt, das sind seine Brüder gewesen, genau wie wir untereinander Geschwister sind. Das schreibt er denen. Natürlich dürfen wir uns dann gegenseitig ermahnen, aber wir müssen es in Liebe tun, wie Paulus es getan hat. Aber wir müssen verstehen, dass wir einfach so ein großes Ziel auch vor Augen haben, weil wir Gott ehren wollen. Einfach, ja, ich weiß nicht, ich finde es manchmal schwer, in Worte zu fassen. Eigentlich unpraktisch, dass man dann hier steht. Aber was ich auch denken musste, als ich die Predigt vorbereitet habe, also eigentlich sind da sehr viele Bibelstellen, aber es ist jetzt ein bisschen zu kompliziert. Aber es ist so interessant, weil ich lese dann da und eigentlich würde ich am liebsten einfach nur die ganze Zeit was vorlesen, einfach nur Bibelverse vorlesen. Weil ich finde das immer so berührend, was da alles drinsteht, was man daraus gewinnen kann. Deswegen ermutige ich euch auch immer wieder einfach in Gottes Wort zu forschen. Und da, was ich auch interessant, weil ich habe eine Predigt gehört. Und da ging es darum, quasi um zu beten und in der Bibel zu lesen. Und da hatte der Pastor gesagt, das muss ich mal übersetzen aus dem Englischen, quasi diese unreife Einstellung, dass gute Angewohnheiten legalistisch wären. Weil das ist mir auch schon mal als Gedanken gekommen, so, wenn man sich quasi durchringen muss, in der Bibel zu lesen, quasi, man muss sich ein bisschen dazu zwingen oder sich richtig die Zeit dazu nehmen oder so. Aber wenn wir verstehen, wie wichtig das ist, ich finde das so gut, weil er sagt dann so, ich meine, hier sagt ja auch keiner, dass es legalistisch ist, dass wir dreimal am Tag essen. Wenn wir ein bisschen aufmischen, dann stehen wir mitten in der Nacht auf und essen dann aber nicht mehr tagsüber. Das wäre komplett dumm. So, und das ist auch der Punkt, genauso mit der Bibel, wenn wir verstehen, wie wichtig das Wort Gottes ist, wie wichtig es ist zu beten. Jesus hat gebetet und wenn wir sehen, wie viel der zu tun hatte, wie die ganze Zeit Leute zu dem kamen, natürlich hat er sich dann extra Zeit zur Seite gestellt. Vielleicht war es auch nicht immer einfach. Vielleicht war es auch manchmal schwierig, weil gerade was Cooles los war oder so, aber er hat es trotzdem gemacht. Ja, und durch die Vergebung haben wir das ewige Leben und Hoffnung. Ja, es ist wie am Anfang, also wer an Christus glaubt, der hat das ewige Leben. Es ist nicht etwas, wo wir denken, vielleicht haben wir das ewige Leben, vielleicht nicht. Es ist eine Hoffnung, das schreibt Paulus auch im Römerbrief, weil wir haben es noch nicht gesehen, deswegen ist es eine Hoffnung. Aber es ist eine feste Zuversicht. Wir haben das ewige Leben. Wir dürfen darauf vertrauen, auf das, was Gott sagt. Und es ist eine Hoffnung, die uns alle miteinander verbindet. Wir werden nicht nur ewig leben, sondern auch in Herrlichkeit offenbar sein. Das heißt, das ewige Leben geht nicht einfach weiter, wie es jetzt ist. Also es ist quasi wie das jetzige Leben, nur lange, länger. Sondern wir sind herrlich gemacht, wir sind Jesus gleich gemacht dann, steht ja geschrieben. Wir sind nicht Gott, aber wir sind dann von Sünde frei, wir sind perfekt, wir sind vollkommen in dem Sinne. Es muss so herrlich sein. Ich glaube, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Ja, das ist einfach, weil es gibt einfach nichts auf der Erde, was man ewig machen wollen würde. Deswegen, im Himmel wird es auf jeden Fall Sachen geben, die man sich einfach nicht vorstellen kann. Und es muss so herrlich sein, in Gottes Gegenwart zu sein. Es muss so wunderschön sein. Und diese Hoffnung einfach zu haben, das ist einfach so schön. Und ich finde das auch toll in den Seligpreisungen. Da lernen wir auch zum Beispiel, wie wir Gott preisen können. Also das habe ich mir auch schon mal gedacht. Also es ist eigentlich ein anderes Predigtthema, wenn man darüber redet, was wir als Himmelsbürger für Aufgaben haben oder wie wir sein sollen. Aber wenn er am Anfang sagt, auch selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Das ist schon mal ein wunderschönes Versprechen. Selig sind die Sanftmütigen, denn ihrer ist das also denn sie werden das Erdreich besitzen. Also diese Ermutigung, sanftmütig zu sein, sich das auch immer wieder vor Augen zu führen, bin ich eigentlich sanftmütig? Und dann ist es auch oft so, dass unser eigenes, ich weiß nicht, ist so schwierig, bei manchen Menschen dann sanftmütig zu sein oder so, aber zu wissen, dass es in der Bibel steht und dass wir uns darauf verlassen dürfen. Es ist einfach, das bedeutet es, sich Gottes Herrschaft zu unterstellen, dann etwas für Gott zu tun und dafür auch zu leiden. Weil wir werden auch getröstet werden. Das ist so wunderschön. Ja, und wir sind auf Hoffnung hin gerettet. Und diese Hoffnung werden wir alle haben. Alle auf der ganzen Welt haben wir diese Hoffnung. Und wir sind Kinder Gottes. Das finde ich auch wieder in der Bergpredigt bei den Seligpreisungen. Da steht nämlich, selig sind die Friedfertigen, also Friedfertigen, die Frieden schaffen. Denn sie werden Kinder Gottes heißen. Das ist unsere Aufgabe, Frieden zu schaffen. Und das sollte auch, ich weiß nicht, wir denken manchmal einfach so wenig nach. So, aber einfach sich zu fragen, schaffe ich gerade damit Frieden oder nicht? Das müssten wir uns, glaube ich, vor sehr vielen Streits, wenn sich das alle fragen würden, schaffe ich damit gerade Frieden? Ich glaube, das würde so viele Dinge so viel schöner machen. Ja. Und so wird das auch im Himmel sein. Da werden wir Frieden schaffen, denn wir sind Kinder Gottes. Und wir sind friedfertig. Und wir sollten auch dementsprechend leben, denn das ist auch eine Identität, die wir haben, dass wir friedfertig sind. Und da müssen wir auch lernen, uns dementsprechend zu verhalten. Und ja, das ist auch so schön am Anfang von Johannes, wo dann geschrieben steht, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Also wir sind Kinder Gottes. Zum Beispiel ist es, glaube ich, besser, wenn man jetzt Vater oder Mutter ist, weil man dann weiß, wie die Beziehung zu einem Kind ist. Ich kann das jetzt noch nicht sagen. Aber das ist ja eigentlich so eine absurde Liebe, wenn wir einfach über die heutige Welt nachdenken, wie alles immer darum geht, dass wir irgendwas bekommen oder so, aus Freundschaften, dass die Leute auch freundlich zu uns sind. Aber bei Eltern, da gibt es ja sogar, dass die Kinder, ich weiß nicht, so frech sein können oder so. Ich weiß nicht, also man kriegt ja überhaupt nichts wieder, sowieso erstmal, bis die reden können. Es ist ja nur Zeit, Mühe, ja, Schlaf, ne? Also ich weiß nicht so, da gibt es schon einige Punkte, wo man sich fragt, will ich Kinder? Aber ich meine, es ist ja so, am Anfang ist es einfach nur Aufopferung, man bekommt nichts zurück im Endeffekt aktiv. Und da versteht man ja ein bisschen mehr, so was eigentlich bedeutet, wenn Gott unser Vater ist, dass er uns das alles gibt, obwohl wir ihm nichts zurückgeben können. Wir können es versuchen, aber das ist nicht mal der Punkt, weil wie auch ein Baby, das versucht es noch nicht mal und das wird trotzdem geliebt. Das schreit nur, wenn es irgendwas haben will. So. Ja, wenn man sich das mal ein bisschen mehr vor Augen führt, das vermenschlicht, dann können wir auch irgendwie noch mehr verstehen, was eigentlich bedeutet, wenn Gott uns sagt, dass wir seine Kinder sind. Und auch in Matthäus, wenn dann geschrieben steht, wenn wir schon, wo wir doch böse sind, unseren Kindern gute Dinge geben, also wie viel mehr wie Gott uns gute Gaben geben. Und da geht es auch immer darum, immer wieder zu fragen. Ich finde, das ist so wichtig, dass wir in der Bibel lesen, weil das ist für mich auch manchmal dann, zum Beispiel, ich bitte einmal um was und dann warte ich 2 Wochen, ist nichts passiert. Dann aber zu wissen, es steht auch in der Bibel, dass wir immer wieder kommen sollen, dass wir ja beharrlich sein sollen, wie Timo das letzte Mal so schön ausgedrückt hat, dass wir uns wie ein Terrier daran festbeißen sollen. Ich würde das irgendwie so interessant, aber es ist so. Ich meine, das ist ja auch bei dem Richter, wo die Frau immer wieder hinkommt. Irgendwann wird er es ihr geben, einfach nur, weil die ihm quasi auf die Nerven geht. Aber wir sollen immer wieder zu Gott kommen. Gott will, dass wir immer wieder zu ihm kommen. Ich meine, das ist jetzt auch wieder vermenschlicht, aber wenn ich Papa einmal frage, ob der mir vielleicht Geld leihen kann, dann sagt er vielleicht nein. Aber wenn ich immer wieder frage und ihm sage, wieso, vielleicht irgendwann, weil ich ihm so auf die Nerven gehe. Nein, ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber es ist... ja. Aber es ist einfach der Punkt, das ist auch so schön, weil Paulus schreibt in Römer, dass Gott unser Abba ist. Abba, das ist Papa. Das heißt einfach, ich finde das interessant, weil meine Freundin zum Beispiel, wenn sie betet, die sagt öfters Papa. Also zum Beispiel dann, danke Papa für das Essen heute. Und das war für mich am Anfang schon ein bisschen, ich weiß nicht, befremdlich oder so. Aber ich finde das so schön eigentlich, dieses Vertrauen. Weil, ich weiß nicht, wenn man jemanden Papa nennt, das zeigt doch direkt, dass man irgendwie so ein Vertrauen hat. Und dann, ich weiß, muss man ja jetzt nicht machen, aber sich irgendwie im Gebet mal vor ein bisschen mehr zu Gott zu kommen. Und ich weiß nicht, vielleicht einfach mal Gott fragen, so, bist du wirklich so, bist du Papa für mich? So, bist du mir so nah? Ich weiß nicht, das ist so was Schönes, sag ich. Wir finden gerade einfach nicht die Worte dafür. Aber ja, es ist einfach so was Liebevolles. Und wir sind Gottes Kinder. Wir haben alle den gleichen Papa. Es ist so schön. Egal wie alt wir sind, egal woher wir kommen, dass wir den gleichen Vater haben. Und ja, ich meine, ich hatte gesagt, ich möchte gerne am liebsten meistens einfach aus der Bibel lesen, wenn ich hier stehe, weil die Bibel oft bessere Worte hat als ich. Aber zum letzten Punkt, dass wir von Gott geliebt sind, möchte ich jetzt auch einfach nur eine Bibelstelle vorlesen, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Weil ich finde immer, das ist einfach ein Liebesbrief von Gott an uns. Das kann man, finde ich, nicht anders nennen. Es ist so schön, auch wenn wir irgendwann mal vielleicht uns so dreckig fühlen wegen irgendwas, wenn wir einfach nicht wissen, wozu bin ich hier? So was gibt's, weißt du, manchmal, da finde ich, da hat man das, wenn man sich fragt, das ist alles einfach so egal, das ist ja auch ein bisschen so, wie das, was im Prediger immer wieder geschrieben steht, so auch egal, wie viel Geld man macht, wenn man am Ende stirbt, ist das ganze Geld weg, das ist völlig egal. Egal, wie viel Wissen du angeschafft hast, wenn du gestorben bist, ist es egal. Also du kannst sagen, du willst der Welt was ja hinterlassen, aber dadurch fühlst du dich auch nur gut, während du lebst. Es ist einfach egal, wenn du dann tot bist. Und dann habe ich mir schon so, es ist einfach so egal. Und dann weiß ich einfach, Gott ist das Einzige, was wichtig ist. Und dann die Identität daraus zu schöpfen, dass wir von Gott geliebt sind, das tut so gut. Ich finde es interessant, weil es gab auch wohl Darwinisten oder auch Darwin, wo er manchmal zum Beispiel gesagt hat, dass er nicht mehr wusste, ob er seinem eigenen Verstand noch trauen kann. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn er glaubt ja nicht an Gott, so der Mensch ist das Größte. Und wenn er seinem Verstand nicht mehr vertrauen kann, gibt es nichts mehr. Aber wir wissen, da ist Gott, der uns den Zweck gegeben hat für unser Leben, mit ihm zusammen zu sein. So hat die Bibel angefangen und so endet sie auch, dass wir mit Gott vereint sein dürfen. Ja, und ich lese jetzt, es ist dann länger, ich probiere langsam zu lesen und schön deutlich. LL, laut und langsam, das habe ich noch aus der Schule, von Vers 7 bis, also Kapitel 4, Vers 7 bis 21. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Ich weiß nicht, also... Ich weiß nicht, ich war heute nicht sehr gewandt mit Worten oder so. War vielleicht ein bisschen holprig, aber es gibt so viel Schönes in der Bibel, was wir lesen können, wo wir unsere Identität rausgewinnen, wo wir wissen dürfen, das sind wir. Und ich ermutige jeden hier, dass wir uns versuchen, gute Angewohnheiten zu verschaffen, dass wir uns die Zeit zur Seite nehmen, in der Bibel zu lesen, um zu verstehen, wer wir in Gott sind, wer Gott ist, wenn wir unter Gottes Herrschaft stehen, wer ist das überhaupt, unter dessen Herrschaft wir stehen? Deswegen, es gibt, also in der Predigt hier jetzt, gibt es so viele Punkte, die eigentlich eine ganze Predigtreihe wären. Überhaupt erstmal die Vergebung, wer Gott überhaupt ist, was es bedeutet, in seiner Herrschaft zu sein, was bedeutet es, seine Kinder zu sein, von ihm geliebt zu sein. Und das können wir alles für uns selbst auch herausfinden in der Bibel. Darüber können wir miteinander reden, was wir in der Bibel lesen und beten. Also es klingt immer komisch. Also man soll da eben nicht legalistisch sein. Das ist auch wichtig. Es ist nicht so, dass man sich denkt, oh, jetzt bin ich ein guter Christ, ich habe heute gebetet. Sondern wir müssen verstehen, wie wichtig das ist. Deswegen, ich bete so oft einfach zu Gott, dass er mir hilft zu verstehen, wie wichtig das für mich ist. Dass er mir hilft zu verstehen, was es bedeutet, dass er mir meine Sünden vergeben hat. Weil es einfach so oft das Problem ist, dass wir so begrenzt sind in unserem Verstand. Ja. Und im Hebräer 10, Vers 39, das ist ein sehr schöner Vers. Den muss ich aber jetzt doch nochmal nachschlagen, weil eigentlich sollte der da sein. Genau. Das ist der Abschlussvers. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Und da wird auch, zum Beispiel in der Hoffnung für alle, wird auch festhalten benutzt. Ah, ja genau, sehr schön. Doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Und festhalten, das ist eine Aufforderung. Wir sollen festhalten. Das heißt, es ist nicht mit diesem einmal, wo wir irgendwie sagen, ja Gott, bitte vergib mir und dann war es das, sondern es ist eine komplette Erneuerung vom Leben und wir wollen daran festhalten, an unserer Identität, weil der Teufel will uns immer wieder Lügen einflößen, dass das nicht unsere Identität ist, wenn wir sündigen, dass wir nicht Gottes Kinder sind, aber wir müssen daran festhalten und damit der Teufel uns nicht diese Sünden, ja, glaubhaft machen kann, müssen wir am Wort festhalten und wirklich darin reinbeißen wie ein Terrier. Ja. Und ich finde es auch schön, Papa, der sagt das immer gerne. Es gibt manche Sprüche, die sagt er gerne. Und zum Beispiel auch, der Glaube ist kein Krampf, aber ein Kampf. Und das dürfen wir auch einfach wissen. Es ist, wenn wir, als wir uns entschieden haben, ist es nicht so, dass wir uns einfach nur für Reichtum, Gelassenheit, Friede, Freude, Eierkuchen entschieden haben, sondern wir haben, das war eine Kriegserklärung an die Welt. Als wir Jesus unser Leben gegeben haben, war das eine Kriegserklärung an die Welt. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Die Welt wird uns hassen. Und es ist nicht leicht. Es ist ein Kampf. Aber wir müssen uns deswegen einfach weiter an Gott festklammern, wirklich. Und wir kämpfen unter Gottes Befehl und wissen bereits, dass der Sieg unser ist. Ja. Okay, ich möchte noch beten. Ich danke dir, Herr, für diesen Morgen und vor allem für dein Wort, für all die Identität, die du uns schenkst in deinem Wort. Und ich bitte dich, dass du uns einfach jeden Tag mehr hilfst, es zu verstehen, wer wir sind. Und dass, ja, wann auch immer uns andere Leute irgendwelche Identitäten zusprechen oder wenn der Feind probiert, uns einfach eine andere Identität zu geben oder uns diese zu nehmen, bitte ich dich, dass du uns immer wieder zu deinem Wort zurückführst und uns immer wieder Wahrheit zusprichst, dass wir deine Kinder sind, dass wir vergeben sind, dass wir neu gemacht sind, dass wir unter deiner Herrschaft stehen und dass wir von dir geliebt sind. Danke, Herr. Amen.
Ein
bisschen holpriger Anfang. Aber darf auch sein. Ja.